Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Wie kann der Krieg in der Ukraine beendet werden? Diese Frage beschäftigt seit Beginn der russischen Invasion auch die Kirchen. Der Ökumenische Rat der Kirchen, also der sogenannte Weltkirchenrat, der hat seine diplomatischen Aktivitäten zuletzt nochmal deutlich intensiviert und sich in kurzer Abfolge getroffen mit Vertretern beider orthodoxer Kirchen in der Ukraine und anschließend mit dem Moskauer Patriarchen Kirill. Was genau dort besprochen wurde und was diese Gespräche tatsächlich beitragen zum Frieden, stand jetzt, ist das unklar. Auch der Papst hat immer wieder ja angekündigt, dass er als Vermittler tätig werden könnte. Und auch er hat seine Bemühungen nun intensiviert. Wie erfolgsversprechend sind solche Initiativen? Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Und wir sprechen darüber, wie der Krieg Kirchen ethisch herausfordert, wenn Frieden nicht ohne Waffen zu schaffen ist. Und wie etwa die evangelische Kirche in Deutschland mit dieser Frage nach 15 Monaten umgeht. Schon seit einiger Zeit hat Papst Franziskus Andeutungen gemacht über eine Friedensmission für die Ukraine, die er plant, ohne genau zu sagen, was er damit meint. Jetzt hat er es etwas konkretisiert. Er hat den Erzbischof von Bologna und Vorsitzenden der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi, zum Leiter ernannt einer Friedensmission mit dem Ziel, vermitteln zwischen Kiew und Moskau. Wie genau die Vermittlung dann aussehen soll, das hat der Papst aber noch nicht gesagt. Zumindest ist der Vatikan in der modernen Welt selbst nicht mehr Protagonist von machtpolitischen Konflikten innerhalb Europas und er gilt vielen daher als eine Art ehrlicher Makler ohne eigene Machtinteressen. Welche Aussichten hat tatsächlich ein Papst als Friedensstifter? Darüber spreche ich mit dem katholischen Theologen, Priester und Kirchenhistoriker Stefan Samerski, der zum Thema vor einigen Jahren eine Schrift veröffentlicht hat mit eben diesem Titel Päpste als Friedensvermittler. Herr Samerski, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Wenn Politikerinnen und Politiker auf der ganzen Welt es nicht schaffen, diesen Krieg zu beenden, und zwar beenden auf eine Art, die den Angreifer nicht belohnt und den Angegriffenen nicht benachteiligt, warum kann ein Papst oder eine päpstliche Friedensmission vielleicht schaffen, was kein anderer schafft? Was glauben Sie?
Der Versuch ist es auf alle Fälle wert. Einer der vornehmsten Aufgaben des Papstes ist ja, den Frieden zu befördern und den Frieden zu vermitteln. Das hat in der Vergangenheit zum Teil sehr gut geklappt. Wenn wir an Ende der 70er Jahre denken, da gab es also einen militärisch eskalierenden Konflikt in Südamerika zwischen Chile und Argentinien. Und da hat der Papst in Geheimdiplomatie, darauf möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen, in Geheimdiplomatie wirklich diese Eskalation abgewendet, sodass es nicht zu einem Krieg gekommen ist. Der Papst als ehrlicher Makler, der ja eigentlich gar keine Aktien da im Geschäft hat, ist natürlich da eine Persönlichkeit, die zwischen zwei katholischen Staaten eigentlich relativ gut vermitteln konnte. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist, dass möglichst nichts nach außen dringt. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Es wird sehr viel von Frieden gesprochen, das ist auch gut so. Viele bieten sich an, auch religiöse Oberhäupter den Frieden zu vermitteln. Darunter auch der Papst. Allerdings, wenn man wirklich in die Geschichte hineinschaut, auch im Ersten Weltkrieg gab es also auch eine päpstliche Friedensvermittlung, die eigentlich nicht von Erfolg gekrönt gewesen ist. Also diese Mission des Papstes im August 1917. Das war also auch völlig im Geheimen abgelaufen und sogar in der Weimarer Republik, also 1921, 22, gab es dann große Konflikte eigentlich zwischen dem Heiligen Stuhl und Deutschland, dass man diese Friedensinitiative plötzlich, nachdem ja alles vorbei gewesen ist, dann öffentlich gemacht hat. Also man erreicht viel mehr, wenn man sozusagen nicht viel Aufhebens davon macht und die Geheimdiplomatie pflegt.
Und das, was jetzt gerade passiert, also wir haben jetzt einen päpstlichen Gesandten für diese Friedensmission. Mehr wissen wir aber noch nicht darüber. Wir wissen auch nicht ganz genau, was er eigentlich tun soll. Ist das dann Geheimdiplomatie? Hat es deswegen Aussicht auf Erfolg oder das gerade nicht, weil eben doch was schon herauskommt?
Na, wenn Sie mich fragen, sind Sie genauso informiert wie ich. Also es hängt jetzt natürlich ganz hoch, dass man also einen Kardinal, einen italienischen Kardinal, Vorsitzenden der italienischen Bischofskonferenz, also wirklich eine prominente Größe eigentlich, die auch sehr viel zu tun hat, dafür ausersieht. Das weckt natürlich große Hoffnung. Und das weckt natürlich auch gleich bei den Protagonisten, also in Moskau wie in Kiew, Erwartungen beziehungsweise hat ja auch schon Reaktionen hervorgerufen. Also Präsident Zelensky hat also schon mal sehr vorsichtig oder fast schon unvorsichtig abgewunken und gesagt, also man müsse sich erst für die Positionen der Ukraine positiv aussprechen und erst dann hätte so eine Friedensinitiative, die jetzt ja praktisch in aller Munde ist, eigentlich Erfolg.
Sie haben jetzt den Präsidenten Zelensky angesprochen. Er hat sich ja im Prinzip schon insofern geäußert, wir wollen eigentlich gar keinen Vermittler, wir brauchen keinen Vermittler, hat er gesagt, wir brauchen einen gerechten Frieden. Kann dann der Papst weiterhin ehrlicher Makler sein, wenn sozusagen die eine Seite den Vermittler gar nicht will und der Papst sich, wenn man es scharf formulieren möchte, in gewisser Weise darüber hinwegsetzt?
Nun, da gab es im Nachhinein ja doch gewisse Irritationen. Also das, was von dem Gespräch, das ja auch eigentlich unter vier Augen stattgefunden hatte zwischen dem Papst und dem Präsident Zelensky, da gab es ja verschiedene Statements. Also das, was von Zelensky kolportiert wurde, war doch relativ negativ. Ein paar Tage später hat ja der ukrainische Botschafter nochmal sich dazu geäußert und gemeint, das Gespräch war eigentlich sehr positiv und Zelensky würde das eigentlich begrüßen, wenn der Papst sich da einschalten würde. Man muss natürlich sich auch überlegen, zu welchem Ziel, zu welchem Zweck sich der Papst als Friedensvermittler einschalten kann und einschalten soll. Also Frieden heißt ja jetzt nicht unbedingt das Schweigen der Waffen bzw. das Ende der Kriegshandlung. Das wäre natürlich absolut wünschenswert, dass der Papst sozusagen da seinen Einfluss oder seine Möglichkeiten ausspielt. Aber ich denke, diese Friedensinitiative, die ja nun wirklich auch öffentlich ist und öffentlich diskutiert wird, hätte vielleicht auch einen Effekt, sagen wir mal, auf etwas niederschwelligerer Ebene, beispielsweise Gefangenenaustausch oder die viel diskutierte Rückführung von ukrainischen Kindern aus Russland. Also gerade bei dieser humanitären Frage, wo es ja auch um Verhandlungen geht und um einen ehrlichen Makler, der sowas in die Wege leitet. Da denke ich, ist der Papst sicherlich eine Größe und hat ein Potenzial, das man unbedingt ernst nehmen und ausschöpfen sollte.
Jetzt hat der Papst ja immer mal wieder angedeutet, dass er sich treffen wolle mit dem Moskauer Patriarchen Kirill. Vor wenigen Tagen erst gab es noch ein Treffen von Vertretern des Ökumenischen Rates der Kirchen, also des Weltkirchenrates, mit Kirill. Und da habe ich mich gefragt, wie zielführend ist so ein Besuch bei eben diesem Moskauer Patriarchen, der den Krieg ja weiterhin unterstützt, mit theologischem Vokabular zwar irgendwie, aber doch eigentlich auf der Linie der Propaganda des Kremls. Wie zielführend ist das?
Ja, diese Besuche in Kiew, das wird jetzt auch diskutiert, und in Moskau sind natürlich immer, haben natürlich immer eine große Außenwirkung und wecken natürlich Riesenerwartungen. Ich halte das aber in der Sache nicht unbedingt für zielführend. Also wir haben ja auch schon gehört, dass eigentlich die Aussicht, dass der Papst nach Moskau eingeladen würde, doch mehr oder weniger gegen Null geht. Und Kirill hat ja letztes Jahr auch ein Treffen dieser beiden Kirchenoberhäupter eigentlich platzen lassen, sodass ich mal sagen würde, das wäre eigentlich eine große PR-Aktion, aber in der Sache würde das jetzt den Frieden und humanitäre Maßnahmen wohl nicht groß voranbringen. Da erreicht man sicherlich viel mehr auf, vielleicht auch auf unterer Ebene, beziehungsweise im gegenseitigen Gespräch, aber unter dem Siegel der Verschwiegenheit.
Jetzt haben Sie ja gerade zu Beginn ein Beispiel genannt, wo päpstliche Vermittlungen zum Erfolg geführt hat. Da waren es, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei katholisch geprägte Gesellschaften. Jetzt haben wir zwei Gesellschaften, die sind nicht katholisch geprägt. Es gibt in der Ukraine katholische Christen, aber natürlich sind sowohl Russland als auch die Ukraine christlich-orthodox geprägte Gesellschaften. Ändert das, was der Papst tun kann? Oder der Vatikan?
Ja, wir haben eigentlich tragischerweise durch diesen Überfall auf die Ukraine quasi wieder so einen alten Ost-West-Konflikt. Man hat ja fast, und es ist ja auch viel thematisiert worden, als ob der Kalte Krieg wieder aufflammen würde. Dadurch hätten wir natürlich, wenn man das rein religiös mal betrachtet oder konfessionell, haben wir natürlich dann auch, was sich im Moment jetzt auch ja medial zum Teil auch äußert, so eine Gemengelage zwischen Ost- und Westkirche, also zwischen Orthodoxie und lateinischem Christentum. Also, und da ist natürlich, wäre natürlich von großem Vorteil, wenn der Papst mit der Orthodoxie und da gerade mit Kyrill, sagen wir mal so, im Reinen wäre. Aber seit dieser russischen Invasion in der Ukraine gehen ja eher die Wege auseinander. Man sieht viel eher ein Zusammengehen oder ein größeres Zusammenkommen oder eine größere Annäherung zwischen den westlichen protestantischen Kirchen, die im Weltkirchenrat vertreten sind, und der Orthodoxie, die natürlich dominant sind in der östlichen Hälfte Europas.
Jetzt wurde dem Papst ja vorgeworfen in den vergangenen Monaten, mal mehr, mal weniger offen, dass er den russischen Präsidenten, aber eben auch den Moskauer Patriarchen eher vorsichtig kritisiert hatte. Und es gibt einige, die sich doch deutlich schärfere Worte erhofft hatten von Papst Franziskus. Macht der Papst sich damit sozusagen unmöglich oder ist sozusagen so eine, ich nenne es jetzt mal sanfte Kritik, Voraussetzung dafür, dass so eine Friedensinitiative von Seiten des Vatikan nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist?
Ich würde das auch so sagen. Also, wenn Sie sich die Haltung des Heiligen Stuhls im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, auch bei anderen militärischen Konflikten, denken Sie an die Falklandkrise, ansehen, da hat der Papst sich immer vornehm zurückgehalten. Das ist keine Unparteilichkeit, sondern eigentlich eine Neutralität. Das heißt, er kommt eigentlich nur deswegen als ehrlicher Makler in Frage während des Konflikts, beziehungsweise kurz danach, wenn es dann um konkrete Friedensverhandlungen gehen könnte, wenn er sich wirklich draußen hält, wenn er also für keine Seite Partei ergreift. Das ist im Zweiten Weltkrieg schon 1939 schon geschehen. Er wurde sowohl von den Polen, als die Deutschen dann Polen überfallen haben, als auch von Hitler Deutschland aufgefordert, doch hier klar Stellung zu beziehen und die jeweils andere Seite zu verurteilen. Das ist in jedem Krieg so gewesen, dass man den Papst als moralische Autorität gern auf seine Seite hat, die man dann auch sozusagen instrumentalisieren kann in den Medien, also in der Öffentlichkeit. Also da ist sicherlich Franziskus gut beraten, Zurückhaltung zu wahren. Er ist ja eigentlich im Laufe dieser vergangenen 15 Monate, die ja der Krieg währt, eigentlich immer deutlicher geworden. Anfangs war er nur ganz zurückhaltend und mittlerweile spricht er ja schon von Invasion. Und das ist ja schon eigentlich aus unserer Sicht ein Fortschritt. Aber er muss natürlich aufpassen, dass er es damit nicht mit der russischen Seite vollends verdirbt, sodass er überhaupt nicht mehr für Friedensgespräche oder auch humanitäre Maßnahmen in Frage kommt.
Jetzt haben Sie im Laufe des Gesprächs diverse historische Beispiele schon genannt. Und Sie haben genannt, manches war von Erfolg gekrönt, manches war nicht von Erfolg gekrönt. Wenn Sie mal versuchen, es zusammen in der Zusammenschau zu überblicken, was ist ausschlaggebend für Erfolg oder Misserfolg? Wobei Erfolg, ist mir auch klar, natürlich ein sehr weiter Begriff in dem Fall ist.
Ja, das eine ist eben die Geheimdiplomatie, die zwar immer in unseren westlichen Demokratien gescholten wird als mangelnde Transparenz, aber nur so ist es eigentlich möglich, dass man auf einer vertrauensbildenden Maßnahme vorankommt und humanitäre Maßnahmen aushandelt, beziehungsweise einem Waffenstillstand oder am Ende sogar einem Frieden näher kommt. Das ist das eine. Also diese absolute Diskretion von allen drei Partnern oder diejenigen, die da involviert sind. Und das andere ist natürlich diese Neutralität, die man in der ganzen Konfliktzeit durchhalten muss, auch wenn das natürlich enorm schwer fällt und weil man sich dadurch natürlich von beiden Seiten Kritik auf den Hals zieht. Und natürlich Umsicht und große Intelligenz und diplomatisches Geschick, hier die entsprechenden Karten zu ziehen, beziehungsweise sich wirklich als ehrlichen Makler zu bewähren.
Glauben Sie denn, dass Papst Franziskus, der ja auch dafür bekannt ist, dass er manchmal etwas spontan, forsch auftritt, dass der da das Zeug zu hat?
Nun, Franziskus ist ja nicht der einzige Vatikan. Er hat einen sehr befähigten Diplomaten als Kardinalstaatssekretär, der ja nicht nur die Feinarbeit leistet, sondern gerade den ganzen diplomatischen Apparat des Heiligen Stuhls dirigiert. Und darüber hinaus gibt es natürlich in den verschiedenen Abteilungen des Heiligen Stuhls, also meinetwegen gerade die Ostkirchen, sind ja hier gefragt. Diese Leute sind natürlich hochbefähigte Experten, die bei solchen Missionen oder bei solchen Vorstößen oder Versuchen zu Rate gezogen werden, beziehungsweise dann als Protagonisten sozusagen in den Ring geschickt werden.
Kann der Papst Frieden stiften? Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit dem katholischen Theologen, Priester und Kirchenhistoriker Stefan Samerski. Und wir bleiben beim Ukraine-Krieg. Dass das angegriffene Land sich verteidigt, und zwar mit Waffen, und dass Länder wie Deutschland für diese Verteidigung Kriegsgerät liefern, das stellt die Kirchen immer noch vor ethische Herausforderungen. Zumal wenn, wie im Fall der evangelischen Kirche in Deutschland, wenn da die Friedensbewegung von identitätsstiftender Bedeutung ist. Wie damit umgehen, wenn Frieden nicht ohne Waffen zu schaffen ist? Diese Frage ist in der EKD, auch 15 Monate nach Beginn der russischen Invasion, nicht wirklich beantwortet. Kurz vor Beginn des Deutschen Evangelischen Kirchentags in gut 2 Wochen ist jetzt ein Sammelband erschienen, der versucht, theologische Antworten auf dieses Problem zu finden. Thomas Klatt hat es gelesen und mit Autoren des Bandes gesprochen, unter anderem mit dem evangelischen Theologen Rochus Leonhard.
Ja, also im Moment gibt es keine klare Linie. Das hat aber eben damit zu tun, dass das, was bisher als die vielleicht nicht von allen geteilte, aber doch dominante Linie galt, faktisch alles, was in Richtung Pazifismus sozusagen geht, dass das jetzt nicht mehr plausibel ist ohne weiteres.
Sagt Rochus Leonhard. Er ist seit 2011 Professor für systematische Theologie unter besonderer Berücksichtigung der Ethik an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig. In seinem Aufsatz beleuchtet er die Friedensethik Martin Luthers, eine zentrale Orientierung, die Bergpredigt.
Also Pacifici steht im Lateinischen. Beati Pacifici, also die Pazifisten.
Selig sind die Friedfertigen, übersetzt Luther. Was der Reformator daraus ableitet, erklärt Leonhard so.
Luther hat ja in seiner Auslegung der Bergpredigt eben immer gesagt, der Christ soll also in seinem weltlichen Beruf tatsächlich alles tun dafür, dass die weltliche Obrigkeit, zu der auch der Schutz der äußeren Sicherheit des politischen Gemeinwesens gehört, dass die weltliche Obrigkeit stabilisiert wird. Für sich selbst aber soll er, wenn es um seine individuelle Existenz geht, soll er tatsächlich diesen harten Forderungen, die sich aus der Bergpredigt ergeben, folgen.
Die jesuanische und frühchristliche Skepsis gegenüber dem Kriegshandwerk war zu Luthers Zeiten längst einer anderen Haltung gewichen. Ein guter Christ kann auch ein guter Soldat sein. Allein die Kleriker, vom Pfarrer bis zum Bischof, blieben vom Kriegsdienst befreit. Nur woher weiß der christliche Soldat, dass sein Kriegsherr gerecht handelt?
Für Luther ist es so, der sagt, naja, die weltlichen Obrigkeiten, da muss man immer davon ausgehen, dass die es vielleicht ein bisschen besser wissen als der einzelne Soldat. Aber auch Luther kennt schon den Fall, dass dieses Vertrauen nicht möglich ist. Ja, und dann sagt er, da muss man eben sagen Nein und muss dann auch hinnehmen, was das dann für Konsequenzen hat.
Im Klartext schickt der Kriegsherr seine Soldaten in einen Krieg, der nicht gerechtfertigt ist, muss er sich verweigern, auch wenn das für ihn drakonische Strafen nach sich ziehen kann. Luther hat allerdings nie eine friedensethische Grundsatzdogmatik verfasst. Luther erteilte Ratschläge. Auf die Frage des sächsisch-kurfürstlichen Offiziers Asser von Kramm, wie sich Kampfeinsatz und christlicher Glaube zusammendenken lassen, reagiert er 1526 in der sogenannten Kriegsleuteschrift so.
Die Obrigkeit straft die Bösen sind aber so böse, dass es nicht reicht, wenn die Obrigkeit sagt du, sondern die muss auch mal raufhauen. Ja, so. Und die Menschen, die dann raufhauen im Auftrag der Obrigkeit, nicht weil sie Sadisten sind und sich persönlich dran ergötzen, sondern im Auftrag der Obrigkeit, diese Menschen sind dann auch gute Christen, die tun ein Werk der Nächstenliebe, indem sie töten. So verrückt, wie das klingt, aber das ist genau Luthers Argumentation. Woher wissen wir, dass der Landesherr Befehle gibt, die auch okay sind? Ja, und dann sagt er im Zweifelsfall, also ja, der Befehlsempfänger soll sich A, darauf verlassen, B, aber trotzdem prüfen und wenn die Prüfung negativ ausfällt, sich dann verweigern.
Der Krieg. Für Luther eine bittere, aber notwendige Medizin. Die Position des deutschen Reformators war aber nicht singulär, sondern ist Teil einer langen friedensethischen Debatte.
Wie das bei Thomas von Aquin halt zusammengefasst ist, es muss ein guter Zustand dann möglichst wiederhergestellt werden. Also es geht tatsächlich dann darum, am Ende einen besseren Zustand zu haben als den, der zu diesem Krieg geführt hat.
Es müsse eben ein gerechter Grund vorliegen, mit dem Ziel, das Gute zu mehren oder das Böse zu meiden, so schon Thomas von Aquin. Eine ethische Debatte, die ins heutige Völkerrecht mit eingeflossen ist.
Deshalb ist man ja auch jetzt nicht mehr auf diese Lehre vom gerechten Krieg in diesem naturrechtlichen Horizont aus, sondern man spricht dann eher von einem gerechtfertigten Krieg, also lateinisch hat man dann eben nicht mehr bellum justum, sondern bellum legale. Das bedeutet, es geht dann eben um nicht ein Naturrecht, was ja nirgendwo aufgeschrieben ist, sondern es geht um gesetztes Recht, also schriftlich fixiertes Recht. Und das ist etwa das Völkerrecht, und das derzeit geltende Völkerrecht enthält eben eigentlich ein Kriegsverbot und hat zur Grundlage natürlich so etwas wie das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Also das ist jedenfalls Angriffskriege ächtet.
So steht es im Grunde auch in den lutherischen Bekenntnissen Confessio Augustana und der Apologie der Confessio Augustana, die nach Jahrhunderten noch Gültigkeit haben. Auch wenn sie in der evangelischen Kirche hierzulande in den vergangenen Jahrzehnten unpopulär geworden sind, sagt Leonhard.
Der Christ kann rechtmäßige Kriege führen und sich eben daran beteiligen. Und insofern wird auch der Soldatenstand, also das Kriegshandwerk, als eine Möglichkeit der Übung christlicher Nächstenliebe verstanden. Das ist nebenbei bemerkt ja ein Passus der Bekenntnisschriften, von dem so in den letzten Jahren, also unmittelbar eigentlich vor dem Ukraine-Krieg gesagt wurde, da müssten wir eigentlich ran, das müssen wir neu interpretieren, vielleicht am liebsten streichen oder so. Ja, also das war eine ungeliebte Passage.
Denn die evangelische Kirche in Deutschland erlebte seit 1970 eine Art Hochphase dessen, was sie als kirchliche Friedensarbeit bezeichnet. Geprägt war sie von dem Primat der Gewaltlosigkeit, so schreibt es Johannes Wischmeier. Er leitet seit gut 2 Jahren die Abteilung kirchliche Handlungsfelder bei der EKD in Hannover. Er mahnt in seinem Aufsatz an, die evangelische Kirche bedürfe angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine dringend einer kriegs- und friedensethischen Reform.
Ich glaube, dass eine große Gruppe auch von teilweise hochverbundenen evangelischen Christinnen und Christen durch die neue Situation eines Angriffskriegs in Europa nach mehr als 2 Generationen tatsächlich aufgeweckt worden ist und dass da auch manche Gewissheiten über den Haufen geworfen worden sind, die in kirchenleitenden Gremien zumindest eine große Rolle gespielt haben.
Geplant ist nun eine evangelische Friedenswerkstatt, die eine Kriegsethik entwickeln soll, die auch angesichts des Ukraine-Krieges plausibel ist. Allerdings müsse man nicht bei Null anfangen.
Aber es gibt natürlich ein Gravitationszentrum, was für uns nach wie vor die Friedensdenkschrift der EKD aus dem Jahr 2007 ist, die das Leitbild des gerechten Friedens entwickelt. Niemand stellt in Frage, dass das ein Meilenstein ist und dass dieses Leitbild auch in einer veränderten politischen Situation eine ganz bedeutsame Rolle finden muss. Es ist, denke ich, in der gegenwärtigen Situation eher so, dass man auf Situationen sieht, ein Land wird völkerrechtswidrig angegriffen, macht vom Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch. Andere Staaten unterstützen dieses Land. Das heißt, sie leisten Nothilfe, dass hier nachgeschärft werden muss, dass zum Beispiel auch über das Recht und über die Pflicht zur Nothilfe gesprochen werden muss. Stichwort Waffenlieferungen. Also es geht um eine Erweiterung und eine Differenzierung eines insgesamt aber schon vorhandenen tragfähigen Konsenses.
Die EKD-Friedensdenkschrift aus dem Jahr 2007 bilde somit ein stabiles Fundament für einen realistischen und bewaffneten Rechtspazifismus, schreibt Wischmeier. Die Souveränität von Staaten sei unantastbar. Sie hätten das Recht, sie notfalls mit Waffengewalt zu verteidigen. Dieses Recht hätte auch die Ukraine. Johannes Wischmeier plädiert aber zugleich dafür, dass die evangelische Kirche weiterdenken müsse, also an die Zeit danach, wenn die Waffen schweigen. Zur neuen Kriegs- und Friedensethik der EKD müsse auch die Versöhnung gehören.
Wir dürfen das auf keinen Fall aufgeben. Das ist die Aufgabe der Kirche, die immer weltweit ist und die immer größer ist als nationale Konstellationen und als Nationalkirchen. Und das in aller Bescheidenheit stellvertretend aufrechtzuerhalten und auch das Gebet zu nutzen, um an alle, die im Krieg leiden, zu denken, um auch die, die Schuld auf sich laden, vor Gott zu erinnern und für sie zu bitten. Das ist die geringe Leistung, die wir Christinnen und Christen in unserem Land im Moment erbringen können.
Ein bescheidener und zugleich selbstbewusster Ansatz. Friedensethik in Kriegszeiten. Ein Buch, das Verunsicherten zumindest eine gewisse Orientierung geben kann.
Friedensethik in Kriegszeiten, so heißt der Sammelband, erschienen bei der Evangelischen Verlagsanstalt. 184 Seiten, kostet 24 Euro. Thomas Glatt hat das Buch gelesen und mit Autoren des Bandes gesprochen. Und das war Tag für heute. Andreas Mein hatte die Redaktion. Hier gibt's jetzt die Nachrichten und dann anschließend das Verbrauchermagazin Marktplatz. Und Thema dort: Steuererklärung selbst gemacht. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.